Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Mehr Kontrollen und Mindestlöhne. Die Schweizer Gewerkschaften wollen Werkplatz und Werktätige besser gegen Lohndrückerei und andere Missbräuche geschützt haben. Kosten und Konsequenzen. Der Chef von TEPCO, dem Fukushima-Betreiber, gibt 13 Milliarden Verlust bekannt und seinen Rücktritt. Note 5. Die Schweizer Post hat im vergangenen Jahr gut gearbeitet, sagt die Kontrollbehörde, und Helm auf. Für Fahrten mit schnellen Elektrobikes soll der Kopfschutz obligatorisch werden. Um 13 Uhr der Augenzeuge aus Libyen. Kriegsreporter Kurt Belda über Beobachtungen und Begegnungen, Erlebnisse und Erfahrungen in Städten und Dörfern der libyschen Gaddafi-Gegner. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Uli Zindl.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB fordert schärfere Maßnahmen, um Löhne und Arbeitsplätze in der Schweiz zu sichern. Bei den Kontrollen auf dem Arbeitsmarkt werde immer mehr Lohndrückerei festgestellt. Deshalb müssen die flankierenden Maßnahmen bei der Personenfreizügigkeit verstärkt werden. So fordern die SGB-Delegierten, dass jede zweite Neuanstellung kontrolliert wird und in den betroffenen Branchen Mindestlöhne eingeführt werden. Die Personenfreizügigkeit und die bilateralen Verträge mit der EU stellen die Gewerkschafter nicht in Frage. Sie wirkten sich auch auf die Angestellten sehr positiv aus, vorausgesetzt, dass die strengeren flankierenden Maßnahmen umgesetzt würden. Gewerkschafter fordern bessere Arbeitsbedingungen für die Chauffeure in der Baubranche. Eine Abordnung der Gewerkschaft Unia demonstrierte vor dem Tagungsgebäude der Delegierten des Nutzfahrzeugverbands ASTAG in St. Gallen. Die Gewerkschafter werfen der ASTAG vor, ein wegweisendes Bundesgerichtsurteil zu ignorieren. Streitpunkt: die Arbeitsbedingungen jener Chauffeure, die auf Baustellen arbeiten. 2009 hatte das Bundesgericht entschieden, dass für diese Chauffeure der Landesmantelvertrag des Bauhauptgewerbes gilt. Damit hätten die Bauchauffeure Anspruch auf die Mindestlöhne im Bau und auf das Rentenalter 60, heißt es bei der Unia weiter. Viele Baufirmen versuchten diese Besserstellung aber zu umgehen. In Zürich hat die Gewerkschaft VPOD morgen während rund 5 Stunden eine Streikaktion im Tramverkehr durchgeführt. Das Tramdepot Irchel war blockiert. Die Auswirkungen waren laut den Verkehrsbetrieben gering. Die VBZ setzte Trams, Busse und Chauffeure aus anderen Depots und Linien ein. Anlass der Aktion war der Konflikt um die Arbeitsbedingungen der Zürcher Tram- und Buschauffeure. Die Gewerkschaften der Bundesangestellten fordern mehr Lohn für die Mitarbeiter der Bundesverwaltung. Zusätzlich zum Teuerungsausgleich solle der Lohn im nächsten Jahr um 2% steigen. Die Forderung sei bei Bundesrätin Wittmer-Schlumpf deponiert worden, bestätigte ein Gewerkschaftsvertreter einen Bericht der Berner Zeitung. Weiter wollen die Gewerkschaften 5 Tage Bildungsurlaub, ein SBB-Generalabonnement für alle sowie mehr Geld für die Pensionierten. Die erste Verhandlungsrunde soll noch vor den Sommerferien stattfinden. Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates will sofort neue Kampfflugzeuge anschaffen. Die Kommission empfiehlt dem Ständerat, sich für einen raschen Ersatz der alternden Tiger Jets auszusprechen. Der Bundesrat soll beauftragt werden, eine Spezialfinanzierung im Umfang von 5 Milliarden Franken für 22 neue Flugzeuge vorzubereiten, sagt der Kommissionspräsident Bruno Frick vor den Medien. Weiter spricht sich die Kommission dafür aus, dass die Armee künftig jährlich 5,1 Milliarden Franken kosten darf und einen Bestand von 100.000 Angehörigen haben soll. Der Bundesrat will 80.000 Armeeangehörige und ein Budget von 4,8 Milliarden Franken. Die Schweizerische Post hat letztes Jahr gut gearbeitet, findet die PostTrack, die unabhängige Regulationsbehörde, die die Qualität der Post überprüft. Letztes Jahr seien 98,5% der B-Postbriefe pünktlich angekommen, so viele wie noch nie. Anders bei der A-Post. Dort wurden 97,2% der Briefe pünktlich ausgetragen. Das ist ein Rückgang um 0,5 Prozentpunkte. Grund sei der frühe Wintereinbruch, sagt die PostTrack. Unverändert sei die Zufriedenheit der Postkunden. Auf einer 100er-Skala erreiche sie 80 Punkte. Die Post betrieb Ende Jahr 65 Poststellen weniger, aber 75 Agenturen mehr. Wer ein schnelles Elektrovelo fährt, soll künftig einen Velohelm tragen müssen. Dies fordert das Bundesamt für Straßen Astra. Es schickt seine Vorschläge den interessierten Kreisen zur Stellungnahme zu, das heißt, es gibt eine Vernehmlassung. Die Vorschrift soll nur für Elektrovelos gelten, die eine Geschwindigkeit bis 45 Kilometer pro Stunde erreichen. Für die Fahrer von langsameren Modellen mit einer Maximalgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde wird das Tragen eines Helms empfohlen, aber nicht vorgeschrieben. Für alle herkömmlichen Motorfahrräder gilt schon seit 20 Jahren die Helmtragpflicht. 2 Monate nach der Katastrophe von Fukushima tritt der Chef des betroffenen Kraftwerkkonzerns TEPCO zurück. Die Führung der Tokoi Energy Power Corporation war für ungenügendes Krisenmanagement kritisiert worden. Das Unternehmen gab weiter bekannt, wegen der Katastrophe habe es im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordverlust von 13 Milliarden Franken erlitten. TEPCO muss sich zudem auf Schadenersatzforderungen in unbekannter Höhe einstellen.
Mit Folgen der Personenfreizügigkeit befassen sich heute mal wieder die Gewerkschaften. Über Folgen der Zuwanderung läuft die Debatte schon lange, im Fokus dabei meist die Deutschen. Wie erleben die das, fragen wir in den nächsten Minuten. Und weiter, in Zürich war Tramstreik mit überblickbaren Folgen und ungewissem Ausgang. In Israel stößt Präsident Obama mit seiner Rede zu den arabischen Umwälzungen auf Kritik und Ängste. In Spanien überrumpelt eine neuartige Protestbewegung das politische Establishment. La Semmeuse, die Säherin, ist das etwas altmodische Firmenzeichen einer kleinen Kaffeerösterei mit langer Tradition in La Chaux-de-Fonds und heute Ziel unserer Reihe mit Besuchen in Schweizer KMUs. Um 13 Uhr das Tagesgespräch mit Kriegsreporter Kurt Pelder. Er ist nach längeren Einsätzen in Libyen eben zurückgekehrt. Börsewetter und Verkehr.
Der Swiss Market Index steht bei 6.585 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 25,73 gehandelt, der Dollar zu 88 Rappen 12. Das Wetter, heute Nachmittag bleibt es ziemlich sonnig, jedoch entstehen über den Bergen Quellwolken und es gibt örtlich Regengüsse und Gewitter. Einzelne breiten sich bis ins Flachland aus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. Am Samstag ist es oft sonnig bei 23 bis 27 Grad. Am Nachmittag gibt es vor allem in den Voralpen und Alpen einige Platzregen und Gewitter. Am Sonntag scheint nur noch zeitweise die Sonne und tagsüber kommen verbreitet gewittrige Regengüsse auf. Verkehrsinfo Dere von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Die Personenfreizügigkeit ist eine Erfolgsgeschichte. Die Schweizer Wirtschaft profitiert davon, dass EU-Bürger ohne Einschränkung in der Schweiz arbeiten können. Aber die Sache hat auch Schattenseiten, Lohndumping beispielsweise. Die Gewerkschaften wollen das nicht mehr länger hinnehmen. An der Delegiertenversammlung in Bern hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund zusätzliche Massnahmen gegen Tieflöhne verlangt. Christian von Burg berichtet.
Der Lohndruck nimmt zu. Bei Reinigungsfirmen etwa, im Detailhandel und auf dem Bau. Und bei den Gewerkschaften wächst die Empörung. Um Lohndumping zu verhindern, gibt es die flankierenden Maßnahmen. Aber gerade auf dem Bau werden zahlreiche Tricks angewendet, wie man die gesetzlichen Vorgaben umgehen kann. Ein Gewerkschafter der UNIA schildert, wie das geht.
Der Hauptauftragnehmer, die Bauunternehmung, macht die Arbeit nicht selber. Sie sucht weitere kleine Firmen, welche für sie den Auftrag ausführen und die geben den Auftrag dann immer noch weiter. Am Schluss ist gar nicht mehr klar, wer eigentlich der Auftragnehmer ist und der Arbeitgeber und damit können wir die Löhne gar nicht durchsetzen.
Die Gewerkschaften fordern deshalb ein neues Paket an flankierenden Maßnahmen gegen das Lohndumping. So sollen etwa die Hauptauftragnehmer solidarisch haften für die Arbeitnehmer der anderen Firmen, die sie auf die Baustelle bringen. Scheinselbstständige, die zu Tiefstlöhnen für Firmen arbeiten, sollen härter angepackt werden. Und die Kantone sollen in den betroffenen Branchen konsequent Mindestlöhne einführen. Neu sind diese Forderungen nicht. Das gibt auch der Chefökonom des Gewerkschaftsbundes zu. aber der Schwerpunkt der Kontrollen müsse jetzt vor allem bei den Firmen liegen, die neue Mitarbeiter anstellen, sagt Daniel Lampart.
Wir haben sehr viele Neuanstellungen, auch von Arbeitskräften aus dem Ausland. Dort ist die Dumpinggefahr groß. Die Hälfte davon muss kontrolliert werden, damit wir wissen, was läuft im Land, sicher sind, dass kein Dumping vorhanden ist.
Machen mehr Kontrollen wirklich Sinn? Der Arbeitgeberverband winkt in einer ersten Reaktion bereits ab. Die Gewerkschaften werden es nicht einfach haben, ihre Forderungen durchzusetzen. Ein starkes Druckmittel haben sie nicht. Die bilateralen Verträge mit der EU in Frage zu stellen, steht für Paul Rechsteiner, den obersten Gewerkschafter, jedenfalls nicht zur Diskussion.
Wir sind gegen Neuverhandlungen, weil das eine Riesendummheit wäre, jetzt alle Forderungen der EU entgegenzunehmen, die ja gerne eine Aufweichung unserer flankierenden Maßnahmen hätten. Aber es ist klar, dass die bilateralen Verträge, dieser Weg ist nur dann zu halten, wenn die Bevölkerung in ihrer Mehrheit dahinter steht.
Rechsteiner droht also damit, die Stimmung droht zu kippen. Mehr hat er derzeit nicht in der Hand.
Christian von Burg. Nun wenden wir uns Einwanderern zu, die in all den Diskussionen über die Freizügigkeit seit Monaten im Mittelpunkt stehen. Den Deutschen. Aus keinem anderen Land wandern mehr Menschen ein als aus Deutschland. Die gute Wirtschaftslage, die hohe Lebensqualität und die vergleichsweise tiefen Steuern locken. Freddy Gasser hat zwei von ihnen getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, wie sie diese Diskussionen empfinden.
234 Stufen führen vom Waldgrund auf den 40 Meter hohen Aussichtsturm bei Schöpfen im Berner Seeland. Jan Pescher weiß, die Mühe lohnt. Oben zeigt sich ihm fast die ganze Schweiz, vom Seeland bis zu den Berner Alpen. Seit 10 Jahren lebt und arbeitet der gebürtige Hannoveraner Pescher hier. Wie gut überblickt er die hiesigen Verhältnisse?
Wenn wir mal diese 234 von dem Turm als 100% nehmen, dann bin ich im Kanton Bern vielleicht inzwischen so bei 120 Stufen. Aber die ganze Schweiz, da bin ich vielleicht erst bei 30.
Bonn oder Bern, die Deutsche Telekom bot dem Kaufmann und Wirtschaftsjuristen damals einen Job. Er entschied sich für die Swisscom und zog mit Frau und Sohn in den Kanton Bern. Seither möchte er nicht mehr weg von hier, obwohl er die Schweiz inzwischen ganz anders kennengelernt hat.
Wenn man morgens in einen Sparmarkt kommt und findet ein großes Plakat am Eingang vor, wie viel Deutsche verträgt die Schweiz, ist das natürlich, sage ich mal, etwas beklemmend.
Wie er das Wort beklemmend sagt, ist es dem großen Mann mit dem friedfertigen Blick auch schon wieder nicht recht. Er ist es doch, der seinen Landsleuten immer von der Schweiz vorschwärmt.
In erster Linie versuche ich das den Deutschen zu erklären, dass die Schweiz keineswegs so ist, wie das in Deutschland jetzt auch öfter ankommt. Und die Deutschen mich dort fragen, ob ich dann bald ausgewiesen wäre.
Ausgewiesen wird Jan Pescher natürlich nicht. Ebenso natürlich ist für ihn, dass die hitzige Einwanderungsdiskussion durchschaubar sei.
Wir haben ja nun mal im Herbst eine Nationalratswahl und davor ist natürlich wieder für bestimmte Kreise interessant, mit bestimmten Themen zu kommen.
Dabei sei es ja gar nicht so, dass einfach nur immer mehr Deutsche in die Schweiz drängten. Längst versuchten deutsche Unternehmen, ihre Landsleute zurückzuholen. Eine Rückkehr nach Deutschland, ein paar Dutzend Kilometer Luftlinie nördlicher, würde die 34-jährige Romy Exner keinen einzigen Gedanken daran verschwenden. Auch nicht, wenn sie ihre jetzige Stelle im Basler Kongresshotel Ramada Plaza verlieren sollte.
Nein, ich würde auf jeden Fall mir eine andere Stelle hier suchen. Auch ich würde nicht mehr zurückgehen. Nein.
Dort, wo sie mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern lebte, wird nach wie vor Braunkohle abgebaut.
Mittlerweile ist es so weit, dass unser Ort wahrscheinlich auch noch weggebaggert wird. Und von daher wäre die Perspektive dann noch schlimmer gewesen. Also es war schon gut, dass wir zu der Zeit unsere Zelte abgebrochen haben.
Er war Plattenleger auf Montage, schon länger in der Schweiz. Sie zog vor 3 Jahren mit den beiden Kindern nach.
Kann man sagen, um Pack genommen und sind dann im März in die Schweiz gefahren. Und haben dann ab 1. März waren wir in Rheinach am Heideweg 16 auf dem Campingplatz. So. Und dort haben wir ein ganzes halbes Jahr gewohnt mit der Familie. So denken wir schon, ja, im Wohnwagen, ja, es war keine leichte Zeit.
Und sie konnte wegen einer Allergie nicht als Friseurin arbeiten. Also begann die aufgeweckte Frau mit den dunklen Augen als Putzfrau, 2 Stunden pro Tag. Rückte auf in den Dienst als Zimmermädchen, 60%.
Das habe ich dann 3 Jahre gemacht hier im Haus und habe mich dann mit dem F&B-Manager unterhalten. Und er hat mir dann die Chance gegeben, hat gesagt, okay, Frau Exner, wenn Sie möchten, ich gebe Ihnen die Chance für den Service. Ich habe früher noch nie irgendwas mit Service gemacht.
Beim Ausbildungsverband Gastroformation konnte sie sich umschulen und arbeitet jetzt 100% im Hotelrestaurant. Die aktuelle Diskussion um deutsche Einwanderer in der Schweiz. Ach was, sagt sie, die Reflexe seien überall die gleichen.
Wenn es irgendwie Probleme auftreten, was weiß ich, die Mieten steigen oder Dinge gehen runter, versucht schon erstmal Fehler zu suchen, vielleicht nicht im eigenen, sondern dann doch eher bei denjenigen, die dann ins Land kommen oder so. Ich denke mal, das ist in Deutschland nicht anders.
Und ihre Kinder, für die ist Integration ohnehin kein Thema.
Die sind am unkompliziertesten, das stimmt. Die finden ihren Weg. Und wie gesagt, auch die Schweizer Sprache. Also manchmal erkenne ich meine eigene Tochter nicht mehr, wenn sie Schweizerdeutsch spricht.
Oder, wie es Jan Pescher sagt, auf dem Rückweg aus dem Wald bei Schüpfen.
Das Leben ist anders. Integration im täglichen Leben ist wesentlich weiter fortgeschritten als das, was verbal von der Politik vermittelt bekommen.
Politik und Realität. In der Einwanderungsdiskussion liegen sie nicht immer nah beieinander.
Ein Streik im öffentlichen Verkehr ist in der Schweiz eine ungewöhnliche Sache. Auf Zürichs Tramschienen wurde er am Morgen Realität. Gewerkschafter vom VPOD blockierten ein Tramdepot. Die Verkehrsbetriebe reagierten mit Extrabussen, zusätzlich aufgebotenem Fahrpersonal und konnten so die Auswirkungen des Streiks auf den Pendlerverkehr in Grenzen halten. Aber der Streit droht weiterzugehen. Aus Zürich Klaus Ammann.
Heute Morgen um 7 mitten im Stoßverkehr am Tramknotenpunkt Bellevue in Zürich. Die Passanten nehmen die Verspätungen mehrheitlich gelassen auf.
Ich habe Geburtstag, ich habe einfach zu warten, aber ist egal.
Spät in die Schule gekommen, Scheisstag, ja.
Es ist nicht so schlimm, finde ich. Ich bin ein bisschen früher gegangen, weil ich es gehört habe im Radio schon.
Und finden Sie es legitim, dass ein Teil der Tram- und Buschauffeure streikt?
Irgendwo durch schon, ja. Aber es ist einfach mühsam im Morgenverkehr rein.
Es kommt eben ganz darauf an, um was es geht. Ich weiß nicht genau, wie die Forderungen sind.
Ich habe kein Verständnis, weil andere müssen dafür büssen, die dafür nichts können dafür.
Ich denke eher nicht. Ich denke, man leidet hier auf hohem Niveau.
Die Gewerkschaft VPOD wertet die Blockierung eines Tramdepots heute Morgen als Erfolg. Gewerkschaftssekretär Duri Beer.
Wir haben die Unterstützung der Angestellten bekommen. So insgesamt eine sehr gelungene Aktion. Wir sind optimistisch, dass nächste Woche auch gewisse Lösungen getroffen werden könnten. Die Positionen sind ja nicht so weit auseinander, dass man sich nicht treffen könnte.
Nun warte man auf eine Reaktion des Stadtrates. Der Stadtzürcher Verkehrsminister Andreas Thürler sagt dazu:
Der Stadtrat hat heute Morgen seine Meinung bestätigt, dass er sich nicht unter Druck setzen lässt und erst recht nicht von derjenigen Partei, die den runden Tisch, also die Diskussion verlassen hat und einseitige Bedingungen stellt, die man nun ultimativ zu erfüllen hat.
Wenn die Fronten so hart bleiben, wie sie heute scheinen, will das Streikkomitee des VPOD am Montag über weitere einschneidendere Kampfmaßnahmen entscheiden. Erst wenn mehr als nur die Ausfahrt eines Depots blockiert wird, wird sich zeigen, wie viele der insgesamt 2.500 Angestellten der VBZ diesen Arbeitskampf tatsächlich mittragen.
Sie war mit Spannung erwartet worden, die gestrige Grundsatzrede von US-Präsident Obama zu den Umwälzungen in der arabischen Welt. Besonders aufmerksam verfolgte man sie in Israel, das unter wachsendem internationalen Druck steht, weil die Verhandlungen mit den Palästinensern nicht vorankommen und gleichzeitig immer mehr Fakten in den besetzten Gebieten geschaffen werden. Und die Rede hat in Israel heftige Kritik ausgelöst. Auslandredaktor Robert Stähli.
Grund für die unwirschen israelischen Reaktionen war dieser eine Satz.
We believe the borders of Israel and Palestine should be based on the 1967 lines with mutually agreed swaps, so that secure and recognized borders are established for both states.
Die Grenzziehung zwischen Israel und dem künftigen Palästinenserstaat solle auf der Basis der Grenze von 1967 erfolgen, forderte Obama. Der damit verbundene Rückzug Israels aus den besetzten Palästinensergebieten, wie ihn die UNO-Resolutionen 242 und 338 seit Jahrzehnten verlangen, hat in Israel unwirsche Reaktionen ausgelöst. Israel werde das nicht tun, weil die Grenze von 1967 kaum zu verteidigen gewesen sei, sagte Netanyahu. Israels Existenz dürfe durch die Errichtung eines Palästinenserstaates nicht gefährdet werden, fuhr er fort. Territoriale Zugeständnisse seien sinnlos, wenn sich die Palästinenser weiterhin weigerten, die Existenz Israels als jüdischen Staat zu anerkennen. Ähnlich schroff haben heute israelische Medien auf die Äußerungen Obamas reagiert. Die Kommentatoren blenden dabei aus, dass der amerikanische Präsident Israel auch entgegengekommen ist, indem er den Plan der Palästinenser, im September mit dem Segen der UNO-Vollversammlung einen eigenen Staat auszurufen, buchstäblich abgekanzelt hat. Dessen ungeachtet hat die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Abbas relativ positiv auf Obamas Rede reagiert. Diese relative Zufriedenheit kontrastiert mit den unwirschen Reaktionen aus Jerusalem. Sie erklären sich damit, dass Premier Netanyahu nicht nur Sicherheitsbedenken hat, sondern unter Druck von allen Seiten steht. Da ist zum einen die internationale Gemeinschaft, welche die Zwei-Staaten-Lösung endlich umsetzen und verhindern möchte, dass Israel durch die weitere Siedlungstätigkeit im besetzten Westjordanland die Errichtung eines Palästinenserstaates unrealistisch macht. Da sind auf der anderen Seite starke Kräfte in Israel, welche das Westjordanland nicht als besetztes palästinensisches Gebiet, sondern als das jüdische Judäa und Samaria längst für sich in Anspruch nehmen. Die dort lebenden rund 300.000 Ziele sind eine so starke Lobby, ohne deren Unterstützung die Regierung Netanyahu nicht überleben kann. Der Premier dürfte deshalb in Washington heute einmal mehr versuchen, vor allem Zeit zu gewinnen.
12.52 Uhr. Seit letztem Wochenende ist in Spanien eine Protestbewegung aktiv, die sich nach dem Vorbild der arabischen Revolutionen über Internet und SMS organisiert. Anlass sind die Lokal- und Regionalwahlen vom Sonntag. Mit landesweiten Sit-ins und Zeltlagern auf zentralen Plätzen in größeren Städten wird zum Boykott des Urnengangs aufgerufen, weil sich die Politiker aller Lager ohnehin nicht um die wahren Probleme der Bürger kümmerten. Und wie die arabischen Regimes steht nun auch das spanische Establishment dem Phänomen überrumpelt und hilflos gegenüber. Alexander Gschwind.
Real Democracia Janet, echte Demokratie jetzt, heißt die Website, auf der vorwiegend Jugendliche und Arbeitslose zum Protest aufrufen gegen den Leerlauf der Politik, die völlig abgehoben an den wahren Bedürfnissen und Sorgen der krisengeplagten Bevölkerung vorbeiwurstle. Letztes Wochenende versammelten sich in 50 spanischen Städten Zehntausende von Leuten mit einfachen Parolen wie »Wir haben genug von euch«. Es sei sinnlos, am nächsten Sonntag zur Urne zu gehen, weil Parteien aller Lager nichts gegen die 20% Arbeitslosigkeit unternehmen, die bei den Jungen das Doppelte erreicht. Wahlen und Machtwechsel ändern daran nichts, lautet die einfache Botschaft dieser Bewegung, die von den Medien schnell einmal nie weder noch getauft wurde. Das Land hat keinerlei Perspektive, weder mit den Sozialisten noch mit den Konservativen, erklärt eine junge Frau ihren Übertritt.
Yo estoy aquí porque realmente estoy viendo que este país no va a ninguna parte, ni tanto con el PP ni con el PSOE.
Nur selten werden die meist jugendlichen Protestteilnehmer konkreter. Ein Student spricht von einer schwarzen Zukunft voller Probleme. Wir bezahlen mit all den Sparübungen für eine Krise, an der andere schuld sind.
Muy negro el futuro, con muchas dificultades debido a estos recortes, todo.
Ein Mitstreiter bringt's noch deutlicher auf den Punkt. Die Wirtschafts- und Finanzwelt diktiert den Politikern den Kurs nach ihren Interessen und macht uns das Leben ständig noch schwerer. Das muss endlich aufhören.
Pues estamos protestando por la interferencia que ejercen los poderes económicos y especialmente los financieros en la política y especialmente las políticas sociales.
Regierung und Opposition reagieren gleichermaßen hilflos auf diese Verweigerungsbewegung, versuchen hier mit noch mehr leeren Versprechungen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Trotzdem erhalten die Proteste mit jedem Tag mehr Zulauf. Die Wahlkommission erinnert mit Berufung auf die Verfassung an das Kundgebungsverbot während der letzten 36 Stunden vor jedem Urnengang, das die Stimmbürger vor Beeinflussungen in letzter Minute schützen soll. Aber auch dies schlagen die Demonstranten in den Wind. Ab Mitternacht wollen sie als stumme Ankläger mit Schweigekundgebungen in weißen Pazifistenhemden kontern.
In der Reihe mit Besuchen in Schweizer KMUs geht's zum Abschluss nach La Chaux-de-Fonds zum Kaffeeröster La Semeuse. Mit rund 40 Mitarbeitern ist La Semeuse klein, winzig im Vergleich mit Nestle oder Jacobs. Ihr Kaffee geht in den Detailhandel, an Gastrobetriebe und Private. Seit über 100 Jahren schon gibt's La Semeuse. Wie hat es das Familienunternehmen hoch im Neuenburger Jura über all die Zeit geschafft? Susanne Giger hat nachgeschaut und nachgefragt in der Industriezone von La Chaux-de-Fonds.
Zwischen grauen Fabrikgebäuden leuchtet eines dunkelgelb. Auf der Treppe begrüßt der 61-jährige Chef Marc Bloch.
Voilà, das ist La Semeuse. Bonjour.
Die Rezeption ist gleichzeitig ein Laden mit allen Kaffeesorten, Tassen und Süßigkeiten. Gemütlich, gar etwas altmodisch. La Semeuse, die Serin, töne wohl altmodisch, aber Marc Bloch zeigt auf eine Bronzefigur in der Ecke.
Das ist diese Dame, La Semeuse. Sie war ein Zeichen von Fortschritt. Sie war in dem Feld und sie wirft die Körner und sie hat die Sonne vor sich und sie war für eine lange Zeit das Symbol auf dem Franzosen Franken.
Sein Großvater war Franzose und gründete vor über 100 Jahren in La Chaux-de-Fonds den Laden für Kolonialwaren. Spezialität war Erdnussöl und das nannte er La Semeuse. Seit Marc Blochs Eltern vor 50 Jahren das Geschäft übernommen haben, konzentrierten sich aufs Kaffeerösten. Im hohen Lagerraum liegen schwere Jutensäcke.
So, hier sind sie in direkte Verhältnisse mit Ursprungsländern. Das ist grün Kaffee.
Das Rohmaterial, das zurzeit sehr teuer sei. Zum Glück sei der Dollar schwach, das helfe etwas. Und sonst gelte jetzt besonders sparen, indem La Semeuse zum Beispiel weniger an Messen auftrete. Er wechselt das Thema.
Haben Sie schon grünen Kaffee gesehen?
Marc Bloch greift in einen Sack und hat ein paar grüne Bohnen in der Hand.
Es kommt von einer roten Kirsche und in der Kirsche gibt es diese zwei Bohnen. Das ist sehr hart und das hat überhaupt keinen Geschmack. Es gibt ungefähr 800 Aromen in einem Bohnen, aber wenn Sie das im Mund nehmen, das ist wie ein Stein. Das schmeckt nicht. Wollen Sie probieren?
Das richtige Rösten sei dann die Kunst.
Das ist die Rösterei, wo es gibt so viel Lärm.
Die Bohnen schleudern durch ein großes Silo in einen heißen Ofen. Nach 15 Minuten landen sie entweder direkt in der Verpackungsmaschine oder werden vorher noch gemahlen. Marc Bloch betont, er habe auch kleinere Maschinen, so könne er auch geringere Mengen herstellen und er sei für Kunden flexibel. Die Auswahl von verschiedenen Kaffeesorten ist riesig.
Und manchmal wir sagen, wir sollten uns nur auf zwei oder drei Produkte konzentrieren, aber dann ich verliere wirklich meine Leidenschaft. Aber das... Geschäftlich gesehen, das wäre besser, nur zwei Qualitäten zu tun. Aber leidenschaftlich, das ist besser, mehrere Qualitäten herzustellen.
Im Gang hängen an den Wänden Plakate mit Filmszenen, bei denen Kaffee getrunken wird. Er habe diese Reihe unterstützt. Auch sammle La Semeuse Kaffeemühlen, man habe bereits 800. Er bleibt vor dem Büro stehen.
Das ist Herr Lapierre, mein Generaldirektor. On finit la visite et puis après je te vois. D'accord, pardon.
Das Erfolgsgeheimnis hat mehrere Facetten. Eine davon sei Kontinuität.
Ich glaube, es gibt schon einen Faktor Glück, das ist klar. Aber trotzdem, wir haben immer dasselbe gemacht, die Qualität. Und wir haben immer gehalten, was wir versprochen haben. Und Sie haben den Herrn Lapper getroffen. Wir sind seit 30 Jahren, wir sind wirklich ein Team. Und wir sind hartnäckig.
Zudem gehören für den Patron Wirtschaft und Ethik zusammen. Als erster lieferte er Fairtrade-Kaffee für Max Havelaar. Solcher Kaffee sei etwas teurer, aber...
Ich mag nicht, wenn die Leute auf meinen Preisen gut viel Druck machen. Deshalb ich kann das auch nicht machen. Ich finde, ich will, dass jeder Lieferant von La Semeuse sein Leben verdient.
Und schließlich sollte eine Führungsperson nicht nur das Produkt lieben.
Ich mag die Leute und ich finde, es gibt eine poetische Darstellung in jeder Mensch. Und wenn man weiß, wie man die Leute anschauen kann, überall gibt es ein Reichtum zu entdecken.
Und er hat die Leute von La Chaux-de-Fonds gern. Natürlich gäbe es hier auch Nachteile, wie zum Beispiel die hohen Steuern. Er habe auch schon darüber nachgedacht, wegzuziehen, diesen Gedanken aber sofort wieder verworfen.
Die Auswanderung ist, wenn man sein Leben retten will, wenn es gibt wirtschaftliche Schwierigkeiten, wenn man ist in einem Sinn zu reich und man will nicht mehr Steuern hier bezahlen, das bedeutet, das ist unwürdig.
Und schließlich hätte sich hier die Familie in den letzten 100 Jahren entwickeln können. Dann zahle man auch hier die Steuern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.